Willkommen bei Die Prozessarchitekten, der Podcast für schlanke und effiziente Unternehmensprozesse. Eure Gastgeber, Pascal Lammers, der über 1000 Unternehmen in die digitale automatisierte Zukunft geführt hat, und Karim de Coach, der als Leadership- und Prozessexperte nach seiner BMW-Zeit nun UnternehmerInnen, Führungskräfte und Teams zum Erfolg führt. Euch ganz viel Spaß mit der neuesten Folge von Die Prozessarchitekten.
Gleich geht los, die wilde Fahrt.
Moin Giorno Pascal.
Moin Giorno Karim.
Da geht die wilde Fahrt wieder los, der nächste Podcast. Der letzte war schon so schön, wo wir über Verbesserungskultur gesprochen haben. Vielleicht gleich mal hier die erste Retro, wenn du den letzten Podcast gehört hast und jetzt wieder dabei bist. Hast du eine Retro gemacht? Hast du mal reflektiert? Was ist vielleicht die eine Sache, die du seit letztem Mal verbessert hast? Um hier auch mal ein bisschen den Druck zu erhöhen, dass es kein Podcast nur zum auf der Couch liegen ist, sondern du gerne auch ein bisschen was davon umsetzen darfst. So, das wollte ich mal mitgeben. Was machen wir heute, Pascal?
Ja, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Also wir freuen uns immer, wenn wir euch so einen kleinen Impuls mitgeben konnten, so ein kleines Nugget vielleicht auch. Also schreibt uns das gerne in die Kommentare rein, wenn euch das geholfen hat. Wenn ihr vielleicht was anderes hören wollt, also wenn ihr vielleicht andere Themen hören wollt oder sowas, dann schreibt uns das gerne auch rein. Und heute geht es um Kernprozesse für den Unternehmensaufbau. Also was sind die zwei fundamentalen Prozesse, die du brauchst? Was sind die wichtigen Faktoren in den beiden Prozessen? Also was muss einfach drin sein, so gesehen? Und wie kannst du sie ganz einfach bei dir im Unternehmen implementieren? Das sind die drei Fragen, die wir heute für dich beantworten wollen. Und ich gebe einmal rüber ins andere Studio zu Karim. Die zwei fundamentalen Prozesse, die jedes Unternehmen braucht. Erzähl mal.
Ja, jetzt ist natürlich die spannende Frage. Es gibt so viele Prozesse im Unternehmen. Es würden manche vielleicht sagen, Buchhaltung, weil ich habe keinen Bock auf Steuerberater, deswegen das lagere ich lieber aus und ist essentiell wichtig. In unserer Sicht, Pascal, und meiner Sicht ist es das allerdings nicht, denn ein Steuerberater hilft dir nur was, wenn du auch wirklich Umsatz machst. Und um Umsatz zu machen und hoffentlich auch Gewinn dabei zu machen, sind zwei Prozesse so, so essentiell wichtig. Nämlich zum einen der Sales-Prozess, also das Verkaufen deines Produktes. Das kannst du gleichzeitig nur machen, wenn du überhaupt Menschen hast, an die du dein Produkt verkaufen kannst, was uns zum zweiten Prozess bringt. Dem Marketingprozess, wenn wir die beiden jetzt umdrehen. Du brauchst in deinem Unternehmen, in deinem Business, ganz egal, was du machst, einen Marketingprozess und einen Salesprozess. War das die richtige Antwort, Pascal?
100 Gummipunkte. Das sind natürlich auch aus meiner Sicht die beiden essentiellen Prozesse, die jedes Unternehmen braucht, weil Karim hat es gerade eben schon gesagt, du musst halt gesehen werden. Und in heutiger Zeit ist es halt wirklich so, dass, ich sage jetzt mal so, Offline-Unternehmen oder Unternehmen, die wirklich nur noch Offline-Werbung machen, und ich sage jetzt mal ganz, ganz hart, ich will in eine Zeitung oder ich druck mir einfach ein paar irgendwie dreiseitige Flyer oder sowas, also diese Club-Flyer kennt vielleicht jeder. Das funktioniert halt nicht mehr. Also das ist, ne, das konntest du damals irgendwie mal austeilen und dann konntest du das irgendwo hinlegen und das haben Leute halt mitgenommen. Heutzutage nimmt es halt kein Schwein mehr mit. Sorry für die Aussage, aber im Endeffekt ist es wirklich so, du darfst nicht nur auf diese Offline-Sachen dich beharren, sondern du musst halt online präsent sein. Gerade in heutiger Zeit. Die Zeit rennt so gesehen. Wir haben Instagram, wir haben Facebook, wir haben TikTok, was jetzt kommt, wir haben LinkedIn, wir haben Xing, also wir haben so viele soziale Netzwerke, die natürlich alle eine andere Intention haben, so gesehen, wie ich mich präsentieren kann. Es gibt da so ein ganz geiles Meme, was immer zeigt, so zeige ich mich auf Instagram, so zeige ich mich auf LinkedIn, also dann mit richtig Krawatte und alles Mögliche. So zeige ich mich auf Tinder, war auch noch so ein, also in diesem Meme, ich kann mich noch dunkel dran erinnern, waren so vier soziale Netzwerke, glaube ich, gezeigt und wie diese verschiedenen Facebook, wie diese verschiedenen Profilbilder halt aussehen. Und daran musste ich gerade denken, weil das sehr, sehr lustig war und ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich das gesehen hatte. Aber genau das ist es. Sie haben eine andere Intention, alle miteinander. Also eine LinkedIn ist und LinkedIn und Xing sind sehr, sehr businesslastig und du gehst da halt drauf, um Business zu machen. Also du weißt auch, da ist Business Talk. Also da wird über Geschäft gesprochen, da wird über Umsatz gesprochen, da wird über Marketing gesprochen, da werden nur unternehmensrelevante Sachen besprochen. Auf der anderen Seite hast du Facebook und Instagram beispielsweise, wo du halt raufgehst und du willst entertained werden. Also das ist eine Entertainment-Plattform so gesehen, genauso wie TikTok eine Entertainment-Plattform ist. Und da musst du natürlich andere Sachen bringen. Also da kannst du halt lustige Sachen bringen. Da kannst du, ich habe letztens, weil wir im Handwerksbereich sind, einen TikTok-Account gefunden, wo die so Handwerkersprüche gemacht haben. Also haben einfach ihre Mitarbeiter genommen, ihre Gesellen, ihre Auszubildenden und dann haben die gefragt, ey, was sind denn deine drei besten Sprüche so auf der Baustelle? So, und dann haben die halt Sachen rausgehauen, wo du halt, also ich musste halt selber da auch schmunzeln so, weil das halt so coole Sätze einfach waren. So. Und du musst dich da halt einfach anders darstellen wie auf LinkedIn. Auf LinkedIn würdest du vielleicht einfach nur ein Bild zeigen, wie deine Leute oben auf dem Dach eine neue Photovoltaikanlage installieren oder so. Und dann war es das. Und dann erklärst du einfach kurz was dazu. Aber du haust halt nicht Baustellensprüche raus. So. Also das, weil es einfach nicht zu dieser Plattform passt. Und da ist es halt wirklich wichtig, den Marketingprozess zu verstehen und vor allem erstmal aufzubauen. Also erstmal generell Marketing zu machen, was digital ist. Und ich will gar nicht sagen, und nicht, dass mich jemand irgendwie falsch versteht hier, ich habe sehr, sehr lange in Werbeagenturen gearbeitet und ich weiß auch, dass Print funktioniert. Und Print wird auch noch in 10 Jahren funktionieren, weil wenn du etwas haptisch in der Hand hast, ist es immer noch anders, als wenn ich etwas digital quasi sehe. Also wenn ich zum Beispiel einen Call mit jemandem hatte und der ging eine Stunde und er schickt mir danach eine personalisierte Postkarte zu, oder ähnliches, wo ein Post-it beispielsweise draufklebt mit einer Unterschrift von ihm oder ich würde mich über Rückmeldung freuen oder sowas und dann einfach so ein Zwinker-Smiley und ein Post-it ist da drauf, dann habe ich ein ganz, ganz anderes Gefühl. Also dann habe ich haptisch etwas in der Hand und deswegen ist diese Kombination aus diesem Online und Offline so, so wichtig und genauso ist es im späteren Prozess im Sales wichtig, die gewonnenen Interessenten aus dem Marketing durch einen vernünftigen Sales-Prozess zu führen, damit sie halt von Interessenten zu einem Kunden werden und später vielleicht sogar zu einem Fan werden. Und Fan bedeutet für mich, der ist so begeistert, dass er mich weiterempfehlen würde und ich bekomme durch ihn einfach noch mehr Geschäft rein, also noch mehr Umsatz rein, so gesehen, und muss dafür nichts machen. Ich habe quasi ihn akquiriert im Marketing, ihn so glücklich gemacht, dass er Fan wird und er ist quasi mein Offline-Marketing-Rohr und spreadet einfach das, was ich bin, beziehungsweise meine Unternehmung, mein Produkt, meine Dienstleistung und ist einfach ein guter Multiplikator. So,
ja, jetzt nochmal. Promoter eigentlich.
Und, ja. Oder ein Promoter, ja, genau. Ja. Und das sind in meinen Augen so die zwei fundamentalen Prozesse, die du brauchst. Du brauchst halt Interessenten und du brauchst halt einen Prozess, der die Interessenten zu einem Kunden konvertiert. Und wenn du die nicht hast, dann würde ich mal behaupten, geht es deinem Unternehmen nicht so gut, beziehungsweise dann geht es mit deinem Unternehmen relativ schnell bergab und du generierst keinen Umsatz, du musst Insolvenz anmelden und du existierst halt nicht mehr.
Hundertprozentige Zustimmung und vielleicht ist es ja eine gute Möglichkeit, jetzt mal die beiden Prozesse so im Detail mal anzuschauen, also vielleicht erstmal auf den Marketingprozess einzugehen. So die zweite Frage, die wir dabei haben, was sind denn so die wichtigen Faktoren innerhalb des Marketingprozesses und was sind wichtige Faktoren innerhalb des Salesprozesses? Und um mal beim Marketingprozess anzufangen, du hast es, glaube ich, gerade auch ganz cool beschrieben, weil du dieses Meme erklärt hast von LinkedIn, Instagram mit den verschiedenen Charakteren, die da, oder mit den verschiedenen Bildern einer Person, das einmal im Anzug, das andere mal irgendwie ganz anders. Und es hat mich auf den Gedanken gebracht, was ich glaube auch super wichtige Faktoren im Marketingprozess sind, wie ich meine Zielgruppe anspreche, um überhaupt meine Zielgruppe davor aber kennen zu müssen. Oder dass ich sie davor überhaupt kennen muss. Und deswegen ist ja das Spannende, um meine Zielgruppe dann, wenn ich sie kenne und definiert habe, dafür muss ich auch mein Produkt kennen, ne? Und das sind schon für mich so die zwei Kernfaktoren, die ich eigentlich haben muss, damit ich das Marketing überhaupt machen kann. Weil wenn ich einfach nur auf der Straße rumlaufe, online irgendwie bei Instagram irgendwas erzähle, kann das auch ganz lustig sein. Und manche Leute sind mittlerweile Influencer, irgendwelche Medienleute geworden, weil sie irgendwas Lustiges erzählen und einfach lustige Personen sind. Das kann auch funktionieren. Wenn wir aber hier von Marketing und Sales sprechen, meinen wir eher konkrete Produkte, die du benutzen kannst, kaufen kannst, dich weiterbilden kannst. In dem Rahmen würde ich es mal benennen und dir helfen, dein eigenes Business besser zu machen. Und dafür musst du deine Zielgruppe kennen, damit du weißt, wen will ich überhaupt ansprechen, weil spreche ich die vielleicht lieber im Anzug an, weil die einfach im Anzug angesprochen werden wollen. Oder spreche ich die vielleicht lieber oberkörperfrei an, weil die oberkörperfrei angesprochen worden, werden wollen. Ne? Habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ist mir jetzt gerade noch im Gegenteil zum Anzug eingefallen. Und ich glaube, da geht es schon los, dass am Anfang du dir Gedanken machst und es hat auch viel mit Ausprobieren zu tun und mit Herausfinden, wo genau ist deine Zielgruppe für das konkrete Produkt und wie kannst du diese Zielgruppe erreichen, damit sie erkennt, das Produkt, was du anbietest, hilft ihnen, die nächste Stufe in ihrem Prozess zu erreichen, was auch immer der Prozess ist. Also zum Beispiel ein Problem für sie zu lösen, was sie gerade haben. Pascal, du machst Automatisierung. Menschen zu helfen, die einfach noch super viel händisch manuell machen, mit Automatisierung zu helfen, effizienter zu werden, das ist für viele ein Problem. Nur die Frage ist, diese Menschen musst du auch du erreichen und dir dafür eine Zielgruppe belegen und dein Produkt sehr, sehr klar haben. Was sind für dich noch wichtige Faktoren im Marketingprozess?
Auf jeden Fall, das geht so ein bisschen rein, was du gerade gesagt hast, aber auf jeden Fall die Positionierung. Also im Marketingprozess vor allem, du musst dich halt positionieren. Also du darfst halt nicht dieser Allesanbieter sein. Oder, also es gibt halt zwei Arten von Positionierung. Ne? Du kannst dich halt positionieren als Mensch, so wie du bist, ne, und kannst halt geile Sachen irgendwie mit reinbringen und bist halt sehr variabel, aber die Menschen kommen zu dir, weil du eine Persönlichkeit bist, so gesehen.
Bei mir zum Beispiel.
Genau, Karim, ich wollte es gerade sagen, bei dir ist es zum Beispiel so, du machst Workshops und dann gehst du aber auch noch in Prozesse rein und so weiter, also du hast schon eine weite Range, so, was du machen kannst, aber du bist halt als Person, also du stellst dich als Person sehr, 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 sehr gut dar, so gesehen. Aber das Produkt, meiner Meinung nach, müsste oder kann auf der anderen Seite halt auch noch positioniert werden oder die Dienstleistung, ist ganz egal, weil du danach auch höhere Sätze quasi verlangen könntest. Und ich gebe jetzt mal ein Beispiel, weil mir das gerade eben, wo du ein bisschen gesprochen hast, mir ist nämlich auch wiedergekommen. Da ging es nämlich, ich weiß gar nicht, in welchem Buch das war, aber dieses Beispiel bleibt mir die ganze Zeit im Kopf. Da wird darüber gesprochen, dass du beispielsweise einen Kurs machen könntest über Zeitmanagement. Und diesen Kurs könntest du für 99 Euro anbieten. Jetzt könntest du diesen Kurs als aber auch also spitzer machen. Du könntest jetzt sagen, ich mache diesen Zeitmanagement-Kurs für Elektrounternehmen. Ja. Dann nimmst du nicht mehr 99 Euro, sondern dann nimmst du 199 Euro. Und jetzt sagst du, ich mache einen Zeitmanagement-Kurs für Manager von Elektrounternehmen beispielsweise. Also du gehst halt noch tiefer rein in der Geschichte oder für Geschäftsführer oder für Teamleiter oder für Vorarbeiter oder für, I don't know. Also du kannst halt so tief reingehen und dann ist es halt so spitz und viele haben halt mit Spitzen ein Problem im Marketing, weil sie denken, wenn ich so spitz reingehe, habe ich keine Zielgruppe mehr. Aber wenn du so spitz reingehst, hast du vielleicht eine kleinere Zielgruppe, aber die kommen alle zu dir, weil sie merken, dass du der Experte in dem Gebiet bist. Und du bist halt der in dem Teich quasi der größte Fisch ist, so gesehen. Und deswegen kannst du für so ein Zeitmanagement-Ding, für ich sage jetzt mal einfach Teamleiter in einem Elektrounternehmen, nicht 199 Euro nehmen, sondern 499 Euro nehmen, weil du es einfach so spitz gemacht hast und jeder Teamleiter in einem Elektrounternehmen, wenn er das sieht, würde da auch 499 Euro für bezahlen, weil er sagt, boah, krass, das ist genau für mich zugeschnitten. Das ist extra für Elektrounternehmen und extra für Teamleiter. Und genau deswegen hole ich mir den. Der würde vielleicht gar nicht den 99 Euro, den wird er vielleicht auch sehen, aber dann sagen, ja, aber der ist so global, also der ist so allgemein, damit kann ich doch nichts anfangen. So, ich nehme lieber den teureren, weil der ist direkt auf mich zugeschnitten. Inhalt kann genau dasselbe sein. 100%, also es kann genau dasselbe sein, inhaltstechnisch. Nur das Marketing, wie du rausgehst und die Positionierung, wie stellst du dich halt gerade hin und für was möchtest du gesehen werden? Und ich kann jetzt nochmal den Bogen quasi ein bisschen weiterspannen auf so ein Offline-Ding, auch was mir gerade noch einfällt, ist Müller Wohlfahrt zum Beispiel. Der Arzt hier von der deutschen Nationalmannschaft war der Bayern, war der Teamarzt und so weiter. Der hat sich beispielsweise nur spezialisiert auf Knie. Also nur auf so Meniskus und Kreuzband und solche Geschichten. Und berichtigt mich, wenn ich falsch liege, aber Boris Becker hat damals bei Wimbledon, glaube ich, diese Verletzung halt gehabt am Knie und hat ihn angerufen und er ist extra eingeflogen. Und da sieht man mal, wie krass es ist, wenn man sich positioniert. Und er wollte keinen anderen haben. Er wollte Müller Wohlfahrt haben, weil er nur sich auf diese Knie spezialisiert hat. Also er wollte wirklich nur diesen einen Arzt haben. Und das sieht man mal beim Arzt, ne? Weil viele Ärzte, also wie viele Allgemeinmediziner kennst du? So, also mega viele. So. Und bei denen ist es genau dasselbe. So, die bieten halt alles an. Hast du eine Grippe? Ja, dann komm her. Hast du einen Bänderriss? Dann komm her, dann gebe ich dir eine Überweisung zu einem Facharzt und dann kannst du dahin gehen. Aber ne, ich habe einen Husten, ich habe dies, ich habe das, ich habe keine Ahnung, mein Ohr tut weh. So, du kannst halt immer dahin gehen. Aber sie können halt auch nur normale Sätze abrechnen. Gehst du jetzt zu einem Experten, der dir dein Bänderriss wieder fertig macht, der ganz spezielle, ne, meine Frau hatte beispielsweise eine Schulter-OP. Also sie hat ultra lange Handball gespielt und ihre Schulter sah aus, also der Arzt hat da reingeguckt und er hat gesagt, ganz ehrlich, die Schulter sieht halt aus wie von einer 85-jährigen Frau, weil sie da so lange mit weitergespielt hat, bis es halt gar nicht mehr ging. So, dann wurde sie operiert, hatte sie ultra lange Beschwerden mit, jetzt geht's gerade wieder, aber daran sieht man halt auch und die rechnen was ganz, ganz anderes ab mit der Krankenkasse als die normalen Ärzte so gesehen. Und deswegen ist diese Positionierung halt so wichtig. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal auf Sales-Prozesse geht, was wird dir da einfallen, Karim, so? Also was ist da so ein wichtiger Faktor?
Super spannend. Ich mache noch einen Gedanken, den ich noch zum Marketing-Prozess lösen werde und dann gehe ich direkt auf das ein. Weil wir beim Marketing-Prozess gerade, du hast Positionierung genannt und das Beispiel mit dem Kurs für Teamleiter bei Elektrobetrieben gebracht. Und ich wollte jetzt nochmal klar meine Gedanken dazu teilen. Diese Positionierung heißt nämlich auch genau, das Produkt auch manchmal an die Zielgruppe anzupassen. Es muss nicht angepasst sein, ne? Aber du kannst damit dich noch besser positionieren, wenn du das Produkt auch noch ein bisschen spezifischer machst. Nicht nur Marketing, Text nach außen. So, ich biete es nur für Teamleiter Elektrobetrieben an, sondern es sind auch nochmal konkrete Fälle erklärt und Lösungen dargestellt, die genau für diese Menschen sind. Also du kannst auf beiden Ebenen die Zielgruppe mit einem allgemeineren Produkt besser erwischen, indem du spitz angehst und du kannst auch noch ein spitzeres Produkt machen und damit das Ganze matchen, um das Produkt generell noch besser zu machen. Das ist mir gerade noch in den Kopf gekommen. Und das ist so, so spannend, was du beschreibst. Das will ich einfach gerade nochmal so aus eigener Erfahrung erzählen, weil es für mich immer eine der größten Herausforderungen in meiner Personal Brand ist, in der ich unterwegs bin. Weil ich eben, und das ist so spannend, ich mache gerne viele verschiedene Sachen. Deswegen fällt es mir so schwer, mich auf eine Sache zu spezifizieren. Auch wenn ich immer gefühlt weiß, wissen tue ich es erst, wenn ich es machen würde, aber weiß, dass ich mit einer Spitzenpositionierung wesentlich mehr Menschen mehr helfen könnte, in Anführungszeichen. So, weil ich aber dadurch, dass ich so viel mache, viel mehr unterschiedliche Sachen machen, kann ich dadurch viel mehr Learnings an die unterschiedlichen Menschen verteilen. Und für mich ist es immer so ein spannender Spagat, tatsächlich, das finde ich immer wieder, wenn ich drüber nachdenke, so schön, was davon brauche ich gerade? Und es geht auch oftmals um mich selber, also zu wissen, was macht mir gerade am meisten Spaß und vielleicht ist jetzt gerade die Phase, wo ich viel ausprobiere, um danach mich spitz zu positionieren, weil ich super viel Erfahrung gesammelt habe, um mich dann in eine Sache reinzugehen, wie Müller Wohlfahrt wahrscheinlich auch nicht als erstes mit Knien angefangen hat, sondern erstmal viel gelernt hat und dann immer gesagt hat, so, und auf Knie gehe ich jetzt voll in die Tiefe oder in die Spitze rein. Und deswegen, ich reflektiere mich auch immer wieder so, wir haben es im letzten Podcast gesagt, Verbesserung und Lernen und sowas, Retros machen und hinterfrage mich auch immer wieder, habe ich Angst vor der Spitzenpositionierung, weil ich Angst habe, dass dann keine Kunden mehr da sind. Bestimmt ein Anteil, will ich nicht verneinen. Ich glaube, das ist grundsätzlich menschlich, dass man da vor Angst hat, dass es passieren könnte. Für mich ist eher der andere Faktor, der größere, nämlich dieses, hey, mir macht es gerade so Bock, verschiedene Sachen auszuprobieren. Und da immer bei sich zu bleiben, glaube ich, ist wichtig, mit dem Wissen, was aber auch der Markt braucht. Und du hast gerade gefragt, was so wichtige Faktoren im Sales sind. Und da kann ich auch wieder so aus eigener Erfahrung berichten. Deswegen habe ich gerade nochmal diesen kurzen Ausflug im Marketing gemacht. Für mich war es spannend am Anfang. Ich kam ja aus dem Angestelltenverhältnis, habe mich selbstständig gemacht und durfte dann auf einmal mich selber verkaufen. Ich glaube, für viele, die das schon mal erlebt haben, wenn sie sich selbstständig gemacht haben, ist es ein sehr spannender Switch in der Art und Weise, wie man mit Menschen in ein Gespräch reingeht. Weil ich persönlich jemand bin, ich hatte immer bisher das Gefühl, Verkaufen ist was Negatives. Wenn ich jemandem etwas verkaufe, dann ziehe ich die Person über den Tisch. Ich bin jetzt mal ein Extrembeispiel unterwegs. Ist nicht so, und ich habe auch immer mehr gemerkt, dass Verkaufen auch einfach ist, gute Dinge Menschen nahezubringen, denen du hilfst, besser zu werden. Also was sehr Positives tatsächlich. So, auch da hat es viel mit Glaubenssätzen zu tun. Und deswegen ist beim Sales, glaube ich, so wichtig, erstmal bei sich auch zu merken, was kann ich denn machen im Sales? Wie bin ich als Mensch im Sales? Und eben auch nicht so ein harter Seller zu sein, einfach nur rauszuhauen, was zu verkaufen, sondern auch zu schauen, wo stehe ich dahinter und was kann ich meinen Kunden auch anbieten und was kann ich auch liefern danach? Ich finde, das ist ein wichtiger Faktor, weil es gibt auch viele, ich sage immer so böse Scharlatane da draußen, gerade in meiner Branche im Coaching-Business. Ne? Man kann sich von Jan Böhrmann mal die ZDF-Magazin Royal-Folge anschauen, wo ein paar Coaches, Business-Coaches, ich fand die Folge nicht so gut, muss ich sagen, aber sie hat trotzdem mal einen gewissen Aspekt beleuchtet. Es gibt viele Scharlatane da draußen, die einfach nur verkaufen, um zu verkaufen. Und ich finde, das ist im Sales, in meiner Wahrnehmung, in meiner Denke wichtig, nicht einfach nur zu verkaufen, sondern um anderen Menschen helfen, ein Problem zu lösen. Und dann, glaube ich, ist der Sales gar nicht so schlimm, aufwendig oder negativ, sondern wird es einfach voll natürlich. Und ich glaube, darum geht es im Sales, authentisch und natürlich zu sein. Natürlich gibt es auch Techniken und alles Mögliche, aber diesen Aspekt wollte ich mal auf der menschlichen Ebene, damit wir nicht zu technisch sind, können wir vielleicht gleich mal drauf eingehen, noch reinbringen. Das ist für mich so ein wichtiger Faktor im Sales, authentisch zu sein und hinter dem Produkt zu stehen, was ich im Marketing angepriesen habe. Das ist auch das, was ich angepriesen habe. Das ist, was ich nachher verkaufe. Und ich glaube, das ist so für mich, was im Sales aus meiner Sicht ein wichtiger Faktor ist. Was ist denn aus deiner Sicht noch wichtig?
Sales ist ja immer so ein bisschen verrufen, ne? Also Verkauf ist ja, ne, wenn man hört, ja, was machst du denn beruflich? Ja, ich verkaufe. Also ich bin im Verkauf tätig, so. Es ist halt immer so ein bisschen negativ behaftet, obwohl es eigentlich gar nicht so negativ ist. Es ist halt nur, so wie du gerade sagtest, wenn du an so einen Scharlatan gerätst, dann ist es halt negativ behaftet. Oder wenn er so richtig Hard Selling machen will, also so richtig dich auch drängen will zu einer Entscheidung. Ne, wenn wir jetzt zum Beispiel hier in so einem Call sitzen würden und ich würde dir was pitchen und du würdest sagen, ja, weiß ich auch nicht. Und dann würde ich in Einwandbehandlung reingehen und ich würde dich drängen und ich würde sagen, ey, du musst dich aber jetzt entscheiden und dies und das und hier. Also solche gibt es halt auch, wo ich dann das auch aber immer hinterfrage und sage, hey, aber vielleicht ist dieser Mensch halt nicht so, dass er sich direkt entscheidet. So, obwohl viele das denken, also viele im Verkauf denken halt, jeder Mensch ist gleich, du musst dich jetzt entscheiden, so, aber nicht jeder Mensch ist gleich. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, so ein bisschen spiritueller und so, die damit einzahlen, Thema Human Design und so weiter, aber das ist, glaube ich, so der größte Faktor im Sales, also wie du das gerade sagtest, du musst halt eher echt sein auf der einen Seite und echt verkaufen wollen, beziehungsweise Menschen halt auch echt helfen wollen. So. Also, und das merken Menschen. Wenn Menschen merken, dass du einfach nur verkaufen willst, damit du irgendwie Umsatz reinkriegst, merken sie das. Wenn du aber verkaufst, ohne diesen Hintergedanken zu haben, so, boah, ich will Umsatz, 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 ich will jetzt Umsatz machen, sondern einfach, hey, ich will dir halt helfen, dass du halt später vielleicht mehr Marketing, mehr Umsatz machen kannst. Und ich will dir den Weg quasi aufzeigen, dann hat es einen ganz, ganz anderen Hintergrund und dann geht es auch ganz, ganz anders quasi raus aus dem Sales-Gespräch. Dann wird gesagt, hey, ich habe dir das jetzt alles gesagt, Lass es auch mal sacken. Du kannst dich jetzt entscheiden, du kannst dich aber auch später entscheiden. Lass uns mal in der Woche nochmal callen. Also das einfach mal stehen zu lassen. Und klar, auf der einen Seite ist es halt wichtig, dem Kunden hinterherzugehen. Und da bin ich auch voll der Fan von, beziehungsweise voll der Verfechter von, dass man Leuten, denen man etwas angeboten hat, dass man immer einen nächsten Termin abmacht. Also dass man sagt, okay, wann wollen wir denn das nächste Mal telefonieren? Und das ist ja gar nichts Schlimmes, das zu fragen. Wenn der Kunde dann sagt, ja, in 7 Tagen, dann machst du in 7 Tagen den Termin. Wenn er sagt, in 3 Tagen, dann machst du in 3 Tagen den Termin. Aber es muss halt in einem Sales-Prozess immer einen nächsten Step geben. Also du darfst nie aus einem Call gehen und sagen, ja, okay, dann sehen wir uns. Ciao. So, also das macht gar keinen Sinn. Klar, du kannst dir selber eine Aufgabe legen und sagen, okay, ich rufe den Kunden an, aber nimm den Kunden doch mit auf die Reise und sag ihm einfach, hey, ich glaube schon, dass du richtig gut zu uns passt. Lass uns doch noch mal nächsten Montag telefonieren. Wann würde es dir dann passen? Vor oder nachmittags? Und dann ihm gar nicht, also ihm einfach 2 Optionen zu geben. Und dann sagt er, also er wird hundertprozentig sagen, und das sind schon ein paar Sales-Tipps, so, die ich einfach hier mit reinbringe, aber er wird hundertprozentig sagen, entweder sagt er eher vormittags oder eher nachmittags, oder er sagt, ja, montags sieht bei mir ein bisschen schlecht aus. Dann sagst du, ja, wann denn dienstags? Vormittags oder nachmittags? So, und dann wird er mit einem Termin halt kommen und sagen, ja, vormittags. Ja, passt dir 11 Uhr? Ja, passt. Ja, perfekt. Trage ich mir ein. Kriegst gleich eine Kalendereinladung. Bup, hast du den nächsten Schritt. So, aber darum geht es ja. Also das muss im Sales-Prozess halt drin sein, dass Leuten ihren Angeboten halt hinterhergehen. Und ich habe letztens ein Reel gemacht, wo ich genau darauf eingehe, also weil es einfach so präsent war, weil 2017 gebaut und 4 Elektriker angefragt und keiner hat sich, also von allen 4 Elektrikern ein Angebot bekommen, aber keiner hat sich zurückgemeldet. Und heute ist es halt immer noch so. Wir haben jetzt einen Umbau gehabt, auch wieder 3 Angebote reingeholt, keiner meldet sich zurück. So, also heißt, ich muss halt hinterherrufen, aber ich frage mich dann halt auch, okay, ihr kommt hierher, ihr macht das Aufmaß, ihr macht dies, ihr macht das, ihr macht jenes, setzt euch dann hin, schreibt dieses Angebot und dann seid ihr damit mit dem Vororttermin und Angebot schreiben und alles Mögliche, seid ihr vielleicht 4 oder 6 oder vielleicht auch 8 Stunden, je nachdem, wie komplex der Auftrag halt ist, seid ihr unterwegs, also habt einen Tag, und jetzt nehmen wir mal diesen einen Tag, habt einen Tag damit verbracht, beim Kunden zu sein, ihm ein Angebot zu schicken, um das Angebot dann rauszuschicken, um dann nicht mehr hinterher zu telefonieren. Also da finde ich, läuft halt ein bisschen was falsch im Sales-Prozess und das checken halt viele nicht, dass sie genau das machen müssen. Also warum lege ich mir denn keinen Follow-up-Termin mit dem Kunden, wenn ich das Angebot rausgeschickt habe? Dass ich ihn 3 Tage später halt anrufe und sage, hey, Frau Müller, ich habe Ihnen vor 3 Tagen das Angebot geschickt. Haben Sie das bekommen? Konnten Sie sich das schon anschauen? Und das ist so ein Ding, geht schon so ein bisschen in die letzte Frage von uns. Wie kannst du das bei dir im Unternehmen beispielsweise implementieren? Und ich fange jetzt mal mit dem Sales-Prozess dann an. Du brauchst einfach ein CRM-System, also du brauchst einfach eine Kundendatenbank, ein Kundendatenmanagement-System so gesehen, was dir zeigt, wann du mit dem Kunden das letzte Mal gesprochen hast, wann du ihm das Angebot rübergeschickt hast, wann du mit ihm telefoniert hast, was waren die Zusammenfassungen und so weiter und so fort. Bei einer Einzelperson, und Karim ist jetzt zum Beispiel nur einzeln, ist es auch schon sinnvoll, weil Karim weiß dann, also Karim hat vielleicht so viele Termine in der Woche und dann vergisst er ihn jemanden, aber dieses CRM-System erinnert ihn immer wieder daran, okay, Aufgabe Follow-up, Aufgabe Angebot nachgehen, Aufgabe das, Aufgabe dies, Aufgabe jenes. Und bei größeren Unternehmen, also wenn wir jetzt mal von 10, 20, 30, 40, 50 Mitarbeitern sprechen, wird es halt noch wichtiger, weil wie viele Leute sitzen denn dann im Büro? Dann sitzen 5, 6, 10, 15 Leute im Büro. Und ich bin halt null der Fan davon, wenn jeder Mitarbeiter im Büro so seine eigenen Kunden hat. Also dieses, ja, Frau Müller, die hat ihre 20, 25 Kunden. Ja, was machst du, wenn Frau Müller krank wird? Was machst du, wenn Frau Müller Corona hat und 4 Wochen zu Hause ist? Willst du sie jeden Tag nerven, weil 25 Kunden von ihr anrufen und über ihren aktuellen Status was erfahren wollen? Also es muss, also, und Corona hat uns, glaube ich, gezeigt, also diese Pandemie hat uns, glaube ich, gezeigt, wie schnell das einmal alles so bumm weg sein kann. Und das kann ja jedem Mitarbeiter passieren. Der Mitarbeiter kann sich ein Bein brechen, dann ist er 4 Wochen raus, 6 Wochen raus. So, und dann als Unternehmen den Mitarbeiter die ganze Zeit anzurufen und zu fragen, ja, aber Frau Müller, der Herr Meier hat angerufen und der hat angerufen und der und der und der. Ich wäre als Mitarbeiter halt auch voll abgefuckt, ne? Weil einfach, also es ist halt im Endeffekt dann nichts protokolliert und so weiter. Aber hast du ein System, eine Kundendatenbank, wo ganz klar für die Mitarbeiter ist, dass protokolliert wird, jeder Anruf, es muss eine kurze Zusammenfassung geschrieben werden und das kann parallel gemacht werden. Es gibt diese Headsets, die man sich einfach runterklappen kann und dann kann man parallel auch auf seinem Laptop schreiben oder auf seinem PC schreiben. Und wenn man das beherzigt, hat jeder aus dem Unternehmen, jeder Mitarbeiter, die Geschäftsführung, jeder komplett 100% alles transparent. Und dann ruft ein Herr Meier an und ich kann sagen, Herr Meier, geben Sie doch mal eben bitte Ihre E-Mail-Adresse. Und dann tippe ich die ein. Ich finde sie natürlich in meinem CRM-System, also in meiner Kundendatenbank, klicke drauf, sehe, dass Frau Müller das letzte Mal mit Herrn Meier das und das besprochen hat und kann ihn direkt darauf ansprechen und kann sagen, Herr Meier, Sie haben beim letzten Gespräch mit Frau Müller das und das und das besprochen. Der Kunde wird ganz anders abgeholt. Der wird hier oben abgeholt, anstatt Herr Müller oder Herr Meier, die Frau Müller, die ist gerade krank. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Und er sagt, ja, aber ich habe doch mit ihr das und das besprochen. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Dann muss ich halt anrufen und keine Ahnung. Also der Kunde ist halt hier. Und wenn du den Kunden wirklich abholen kannst und direkt vom letzten Gespräch, was du selber noch nicht mal geführt hast, was erzählen kannst, bist du halt hier von der Kunden Bindung so gesehen.
Wertschätzung. Und,
das ist halt, so ein CRM-System ist für mich essentiell und kann man ganz, ganz easy implementieren. Es gibt große Hypedrive, HubSpot, Salesforce würde ich jetzt mal rauslassen, weil Salesforce finde ich so ein Enterprise-Ding ist, aber so Hypedrive für kleine Unternehmen und HubSpot für so ab 50, 75 Mitarbeitern ist schon ganz gut. Kann man das nutzen. Und das ist easy zu installieren, easy zu handhaben. Du kannst vor allem von überall aus drauf zugreifen. Ja. Das heißt, du hast keinen Server mehr in deinen Räumlichkeiten stehen. So, ich kann Kundendaten kann ich jetzt gerade zu Hause nicht nachgucken, weil der Server steht ja in meiner Firma. Das wird aussterben in den nächsten 2, 3, 4 Jahren, sondern alles wird sich nur noch online abspielen und hol dir da einfach eine Kundendatenbank und dann bist du im Sales auf jeden Fall schon richtig, richtig gut aufgestellt.
Ja, also da spricht einfach der Automatisierer bei dir. Ich finde es immer mega genial. Du hast mir auch schon so viele gute Tipps gegeben, gerade mit dem CRM-System, was ihr auch aufbaut bei euch. Ich schätze es so, weil ich glaube, das ist genau, ich habe es gerade so reingeworfen, dieses Thema Wertschätzung, dem Kunden auch zu zeigen, dass er als Kunde wahrgenommen wird und nicht einfach nur eine Nummer im System ist, an dem man irgendwas verkaufen will, um es zu verkaufen, sondern eben weiß, hey, ich kenne deine Probleme, ich weiß, was Frau Müller mit dir besprochen hat, ich kann darauf eingehen, wir können einfach im ganzen Prozess so weitermachen, wie es vorher war, auch wenn Frau Müller nicht mehr da ist, weil du als Kunde hier zählst und nicht irgendwas anderes wichtig ist. Und einen Aspekt wollte ich gerade mit reinbringen, weil der mich auch in meiner Laufbahn beschäftigt hat und ich finde, der ist auch wieder unterschiedlich vielleicht für Unternehmen zu Selbstständigen oder sowas, die Preisfindung. Also wie preise ich mein Produkt an? Das finde ich im Sales-Prozess auch so essentiell wichtig und ich will es mal auf die menschliche Ebene runterbringen. Natürlich gibt es Preise, du hast es vorhin gesagt, du kannst dich spitz positionieren, ganz andere Preise verlangen, 499 Euro für einen Kurs an die Teamleiter in einem Elektrobetrieb zum Thema Zeitmanagement, anstatt 99 Euro, wenn du es einfach generell an alle raushaust. Meine Erfahrung, das war so spannend, als ich angefangen habe, selbstständig zu sein, ich habe ja auch, mache Coachings, One-on-One-Coachings mit Führungskräften in verschiedenen Positionen, aber auch mit Unternehmerinnen. Und ich weiß noch, wo ich meine ersten Coachings hatte und du hörst ja dann Preisvorschläge, damals waren es noch irgendwie 100 Euro netto oder 200 Euro und dann habe ich schon gedacht, 200 Euro netto kann ich niemals verlangen bei meinen ersten Coachings, kann ich nicht. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig es auch ist, dahinter zu stehen, hinter den Preisen, die du verlangst, dass du also auch ganz klar stark kommunizieren kannst, das ist der Preis, den ich verlange. Und ich weiß noch, meine ersten Coachings habe ich irgendwie für 80 Euro die Stunde gemacht, würde ich im Leben heute nicht mehr machen, weil ich einfach weiß, was ich für eine Expertise habe und ich mittlerweile ganz, ganz andere Preise aufrufe als damals, auch mehr als andere Coaches, die ich kenne, weil ich aber weiß, dass ich die Erfahrung, die ich durch meine, sage ich mal, Bandbreite an Themen, die ich habe, mitbringe, viel mehr helfen kann, als wenn ich da so spitz positioniert bin. Und das war für mich ein Learning und das will ich nur mal den Leuten, dir, wenn du hier zuhörst, mitgeben. schau auch mal, wenn du vielleicht als Einzelperson unterwegs bist, hinter welchem Preis stehst du 100%? Welchen Preis kannst du klipp und klar einer Person sagen, das kostet Haken dran? Weil wenn du anfängst rumzudrucksen bei einem Preis, dann ist der Preis nicht mehr gut und steht irgendwie so im Raum und hört sich komisch an und dann kommt so ein Verkaufsgefühl auf. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig. Auch Pascal, wenn du Produkte anbietest, ihr habt eine ganz andere Preisrange. Auch da ist wichtig zu wissen, den Preis rechtfertigen zu können, meiner Meinung nach, mit dem Wert, den du dem Kunden lieferst und nicht einfach nur irgendwas rauszuhauen. Und das finde ich im Sales-Prozess, das ist zwar kein Prozess, aber es ist ein Element, das, glaube ich, darin auftaucht, auch nochmal ganz spannend zu reflektieren und zu schauen bei dir, was ist denn mein Preis, den ich für mein Produkt auch auf Basis der Positionierung im Marketing anbieten kann, anbieten will und hinter dem Preis, hinter dem ich stehe.
Jetzt ist noch eine kleine Frage offen und das ist der Marketingprozess beziehungsweise wie du Marketing halt bei dir implementieren kannst. Ganz, ganz einfach. Und wir haben eben schon das ganz kurz angeschnitten, soll auch jetzt gar nicht so weit in die Tiefe gehen, aber such dir deine Plattform aus, wo du dich wohlfühlst. Das bedeutet, wenn du dich eher wohlfühlst auf Instagram, dann sei auf Instagram unterwegs. Wenn du dich eher wohlfühlst auf Facebook, dann sei auf Facebook unterwegs oder auf LinkedIn oder auf Xing. Also such dir wirklich eine Plattform aus, wo du sagst, hey, da will ich als Experte quasi wahrgenommen werden und hier möchte ich mich drauf positionieren, so gesehen. Und da fokussiere dich auch drauf. Und dann wirst du auch dort deine Zielgruppe finden. Ne? Natürlich ist es so, dass du dir vorher so ein bisschen natürlich Gedanken machen solltest. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel viel, viel mehr B2B mache und ich sage jetzt mal viel, viel mehr B2B im Konzernsektor, dann würde ich wahrscheinlich LinkedIn nehmen. Obwohl ich mich auf Instagram vielleicht wohler fühlen würde. Ich kann es aber auch auf Instagram starten.
Absolut.
Kann ich auch. Und da werden auch genug Leute das sehen, weil auch Leute privat dort sind. Ich vergleiche das immer so, wenn ich jetzt beispielsweise Handwerker kommen natürlich immer bei mir, weil wir die bedienen, aber ein Handwerker ist mit seinem privaten Profil auf Facebook und auf Instagram. Das heißt, ich erreiche ihn dort. So, ich erreiche ihn vielleicht nicht mit seiner Firma dort, aber ich erreiche ihn als Einzelperson dort und kann ihn bestimmte Dinge vom Kopf schmeißen oder einfach vom Kopf drücken und sagen, das läuft gerade bei dir nicht gut. Und er fühlt sich halt angesprochen, weil er der Geschäftsführer von diesem Unternehmen ist. Bin ich jetzt ein Einkäufer, ein Konzern-Teamleiter, ein keine Ahnung was, bin ich vielleicht aber auch auf Instagram und Facebook unterwegs als Privatperson. Heißt, du wirst sie auch dort, du wirst sie auch dort finden. Es könnte aber trotzdem eine gute Möglichkeit sein, dennoch auf LinkedIn auch 2-3 Posts die Woche zu machen oder ähnliches. Also vielleicht nicht ultra aktiv zu sein dort, also nicht so wie auf Instagram, aber trotzdem noch hier und da mal einen Post zu machen, der einfach deine Expertise zeigt und der dich einfach noch mehr als dieser Experte positioniert. Und das vom Marketing her, also such dir eine Plattform aus, die für dich passt, wo du mit dargestellt werden möchtest und dann geh volle Pulle all in bei der. Und sag nicht, ich mache Facebook und Instagram und LinkedIn und Google und TikTok und dies und jenes und das mache ich auch noch und das mache ich auch noch, weil das wird nicht funktionieren. Dann rührst du in zu vielen Töpfen und dann wirst du es auch nicht hinbekommen.
Hey, 1000%ige Zustimmung, weil ich das auch mal bei Leuten erlebe, die mich fragen, wie sie es machen sollen. Und wir können es ja mal kurz einen Realismus-Check machen. Allein der Podcast ist das Schöne. Den können wir jetzt easy, die Reels, die wir machen, auf 3 Plattformen raushauen, weil wir es automatisiert machen, weil es nicht viel Aufwand ist. Wenn du sowas hinbekommst, Happy Times, mach das. Wenn du es alles, sag ich mal, manuell machst, selber machst, und ich spreche jetzt auch wieder aus meiner Erfahrung, für mich wäre wahrscheinlich LinkedIn die bessere Plattform im Sinne der Zielgruppe, weil es mehr Businesskunden sind, die Workshops buchen, Unternehmen und so weiter und so fort. Und gleichzeitig, um es nochmal dieses Wort reinzubringen, es gibt nicht die Unternehmen, du hast es gerade so schön beschrieben, es sind Menschen, die im Unternehmen arbeiten, der Teamleiter, der Einkäufer, der Geschäftsführer, und die sind auch wahrscheinlich bei Instagram unterwegs. Das heißt, wenn du dich wohlfühlst bei Instagram und gerne zwischen die Kamera sprichst, Das liegt mir zum Beispiel wahnsinnig. Ich bin voll der Story-Typ-Macher bei Instagram. Ich mache zum Beispiel super wenig Feed-Sachen, was wieder eine Regelmäßigkeit bedeuten würde. Irgendwelche Grafiken machen. Reels mache ich auch wahrscheinlich zu wenig, wenn man das jetzt aus Marketing-Sicht sieht. Für mich reicht es vollkommen, weil ich genug andere Sachen mache. Aber ich habe genauso meinen Weg gefunden, wo ich mich wohlfühle, wo ich glaube, dass es genau die Leute erreicht, die es erreichen soll. Was auch zeigt, dass ich Aufträge über Instagram generiere. Große Aufträge, die wirklich nur durch Instagram, durch Stories entstanden sind, wo Leute mir eine Weile gefolgt sind, zeigt mir, dass ich genau den richtigen Weg gefunden habe, weil ich mich da wohlfühle, ich authentisch bin. Und bei LinkedIn schreibe ich vielleicht mal wirklich einmal im Monat, glaube ich, einen Beitrag, wenn ich irgendwas gemacht habe und denke mir jedes Mal, ich könnte mehr machen und sage mir dann wieder selber, nein, Karim, es ist genau richtig so, weil es bringt nichts, die Zeit damit zu verbringen, überall bunte Bilder und Texte zu posten. Ich mache immer so ein blödes Beispiel. Menschen, die bei Instagram und bei LinkedIn sehr viel Zeit haben, Beiträge zu schreiben und sehr viel Feed-Posts machen und so weiter und so fort, ist manchmal die Frage, ich sage es immer ein bisschen ketzerisch, haben die nichts zu arbeiten. Das ist jetzt, ich hoffe, jetzt dreht es niemand auf die Füße. Ich will es aber wirklich mal so ganz bewusst hier in den Raum stellen, diese Frage, weil ich glaube, da ist viel Arbeit drin und die ist auch wertvoll. Da kann viel Content und viel Know-how rüberkommen. Also ich will es nicht negativ sagen. Ich will eher sagen, schau, dass du auch deine Zeit sinnvoll investierst. Und wenn die Zeit eben begrenzt ist, fokussiere sie auf eine Plattform, du hast auch gerade gesagt, in der du dich wohlfühlst, wenn du gerne Texte schreibst, vielleicht der LinkedIn, wenn du gerne Reels machst, vielleicht TikTok, wenn du gerne Stories machst, vielleicht Instagram. Vielleicht ist das mal so ein Ansatz. Und alles andere gilt es auszuprobieren, wo du wie bist und auch da dir einen Entwicklungsprozess zuzutrauen. Weil wenn Leute heute meine Stories sehen, sagen sie, hey, wie machst du das denn so locker in einem One-Take? Sage ich, habe ich auch immer erstmal nicht gemacht. Hat auch ein bisschen gedauert. Also auch da darfst du dir immer wieder selber sagen, nur weil du es bei anderen siehst, wie easy es funktioniert, wie geile Texte die auf LinkedIn schreiben, es braucht manchmal ein bisschen Zeit, es braucht auch ein bisschen Übung und da darfst du dich drauf einlassen. Wichtig ist, dass du dich nicht überrennen lässt von Menschen, die dir sagen, du musst überall präsent sein. Ich bin der Überzeugung, ich kann das, glaube ich, so direkt sagen, das musst du nicht. Es ist nur wichtig, dass da, wo du präsent bist, dass du da gut und richtig präsent bist, dass du dein Produkt parat hast, dass du auch, Learning von mir in meinen letzten 3 Jahren, Call to Actions machst und sagst, hey, wenn du Bock hast, melde dich gerne. Habe ich früher auch nicht gemacht. Also wirklich auch dein Produkt ansprichst und nicht einfach so hinten runterfallen lässt oder dass die Leute selber suchen müssen. Und dann im Sales-Prozess den Kunden zu wertschätzen, wissen, mit wem du gesprochen hast, Follow-ups zu machen, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube, damit schaffst du schon sehr, sehr viel und einen sehr konstanten und guten Marketing- respektive Sales-Prozess, um Kunden und Leads zu generieren und Leads zu Kunden zu machen, um dein Produkt zu verkaufen mit einem Preis, hinter dem du stehen kannst. Das wäre so mein Sum-up von diesen 2 Prozessen, Faktoren. Da gibt es bestimmt noch mehr Faktoren, aber ich glaube, das ist für heute mal so ein ganz cooler Überflug. Außer dir fällt noch was ein, Pascal.
Ich hätte jetzt nichts mehr zu ergänzen, wie immer. Also ich glaube, man hat das auch gemerkt, über Sales und Marketing könnte ich wahrscheinlich noch 5 Jahre drüber sprechen, weil es einfach, finde ich, so essentiell ist und weil es einfach so ein wichtiges Thema ist und die Leute das verstehen müssen, dass es halt so wichtig ist und viele verstehen es halt nicht am Anfang. Und ich würde noch einmal euch kurz mitnehmen, was wir heute alles so besprochen haben. Also wir sind auf die Fragen eingegangen, was sind die 2 fundamentalen Prozesse, die du brauchst in deinem Unternehmen? Was sind die wichtigen Faktoren in den beiden Prozessen, also wirklich im Marketing- und Sales-Prozess? Und wie kannst du sie ganz einfach bei dir im Unternehmen implementieren? Wir hoffen natürlich, dass wir dir wieder gute Nuggets mitgeben konnten, dass wir dir gute Impulse mitgeben konnten, dass du vielleicht, wenn du keine Kundendatenbank hast oder ähnliches oder dabei Unterstützung brauchst, dann schick uns gerne eine Anfrage an die Prozessarchitekten. Du findest den Link unter diesem Video, im Podcast, also irgendwo in den Beschreibungen findest du auf jeden Fall den Link. Und trag dich da gerne einmal ein. Und dann würden wir uns freuen, wenn wir auch mal dein Marketing oder deinen Sales-Prozess durchleuchten und einmal schauen, wo du stehst und ob du vielleicht noch Prozesse brauchst, die verbessert werden können. Und damit würde ich sagen, wünsche ich einen schönen Rest morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hier hörst. Und würde sagen, Karim, bis zum nächsten Mal.
Danke für die schöne Folge. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Und das war die heutige Folge von Die Prozessarchitekten. Wir hoffen, dass die Einblicke und Ratschläge von Pascal und Karim euch helfen, eure Unternehmensprozesse kontinuierlich zu verbessern. Bei Fragen besucht gerne www.dieprozessarchitekten.de oder schreibt uns bei Instagram. Bis dahin vergesst nicht, alles ist ein Prozess. Die Frage ist nur, was für einer?